Studio 1, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Ja, meine Damen, meine Herren, ich kann Ihnen sagen, wir steuern jetzt auf das nächste Programm-Highlight zu. Mein nächster Gast ist einer der bekanntesten, der profiliertesten, der wandlungsfähigsten Schauspieler Österreichs und den meisten wirklich hinlänglich bekannt durch die grandiosen Brenner-Verfilmungen, aber natürlich auch durch die legendären Eberhofer-Krimis. Aktuell läuft mit Steckerl-Fischfiasko der neueste, mittlerweile 12. Fall der Kultprovinzkriminis im Kino. Und er ist heute nicht nur als Ermittler zu Gast, sondern auch als Buchautor. Sein Buch trägt den entsprechenden Titel Geht's noch? Betrachtungen eines Überforderten. Und es ist ein wunderbar selbstironischer Blick auch auf uns selbst, unsere Widersprüche und die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Herzlich willkommen im Studio 1. Hier ist Simon Schwarz. Juhu. Wie schön. Nimm Platz. Was für eine Ehre.
Hallo.
Ah. Ja, Mensch, also dein neuer Film ist wirklich wahnsinnig lustig. Ich durfte ihn schon sehen und er läuft ja auch gleich hier nebenan im Zoopalast, habe ich gesehen.
Ja, wir hatten gestern tatsächlich unsere Kinotour zu Ende gebracht. Das machen wir immer 10 Tage. Und da waren wir, der letzte Saal war der große Saal im Zoopalast.
Ja,
das
Wahnsinn.
War wirklich toll.
Das glaube ich sofort. Ja. Also du spielst wieder an der Seite deines Kumpels Sebastian Betzel und zwar im Steckerlfisch-Fiasko. Vielleicht für alle, die eben noch nicht im Kino waren, welches Fiasko ist da wieder aktuell? In welches schlittert da der Rudi Birkenberger diesmal?
Naja, Fiasko, das ist ja immer ein großer Name. Eigentlich ist es relativ simpel. Es passiert ein Mord. Ja, also es ist relativ simpel, aber die Kernkompetenz ist bei uns ja nicht das Ermitteln.
Das stimmt.
Ja.
Das ist verdammt wahr.
Ja, sondern es ist eher, glaube ich, der ganze Kosmos.
Ja, und in diesem aktuellen Film, da hat der Rudi, ja, man muss wirklich sagen, eine sehr, sehr undankbare, auch olfaktorisch undankbare Rolle. Er hat das Haarewaschen eingestellt. Er ist eigentlich ein Mensch kurz vor der Eigenkompostierung, kann man sagen. Warum hat Rudi dieses ganze Kapitel Körperhygiene abgehakt?
Naja, er hat es nicht freiwillig abgehakt, sondern es ist ein bisschen, und das finde ich das Spannende dabei, weil für mich ist Komödie immer Tragödie. Und der Rudi ist einfach, das ist er schon immer, der geht immer an der Armutsgrenze. Und jetzt muss er einfach mal seine Wohnung vermieten und
Airbnb an eine Großfamilie, die zu einem
Arztbesuch aus dem fernen Süden kommt.
Auch das ist eine fantastische Szene.
Ja.
Sehr, sehr lustig.
Und genau, und deswegen muss er im Auto wohnen.
Ja.
Und da gibt es halt keine Dusche.
Jetzt ist das ja die 10. Verfilmung und du kennst wahrscheinlich selbst den Rudi inzwischen besser als manche Verwandte. Was hast du über all die Jahre über den Rudi gelernt?
Also ich habe über den Rudi gelernt, dass er, glaube ich, inzwischen, dass ich würde sagen, er ist inzwischen, das habe ich am Anfang so nicht. Am Anfang dachte ich, das ist so ein bisschen so ein Nerd und so. Aber inzwischen glaube ich, er ist auch ein bisschen auch ein Autist. Mhm. Da hat er sich hinentwickelt über all diese Jahre. Aber ich finde das sehr liebenswert. Mhm. Und vielleicht habe auch ich das so gemacht dann, weil es einfach spannender ist. Ja. Und weil man ja tragischen Figuren gerade in der Komödie noch mehr Tragik geben muss.
Jetzt ist dieser Film einfach grandios in der Regie von Ed Herzog. Es gab bei der letzten Verfilmung ja so ein bisschen Kummer, weil die Autorin Rita Falk sehr unzufrieden war mit der Verfilmung. In diesem Fall ist es aber wieder alles so, dass es ihr auch durchaus.
Jetzt hat sie sich wieder geäußert, dass sie sehr zufrieden ist. Ja.
Sehr gut.
Ja, ja. Aber ich stecke da nicht drinnen.
Also ja, das glaube ich.
Wir werden sehen, wie es beim nächsten ist, wenn es ein nächstes Mal gibt.
Bei einer Szene dachte ich auch noch mal, wie du die wohl erlebt hast. Da gibt es eine sehr, sehr lustige Szene im Ballettladen, weil nämlich Franz Eberhofers Sohn Paul ja lieber Tütü trägt, als zum Fußballtraining zu gehen.
Richtig.
Und der Franz hat damit schon auch so seine Probleme. Das ist ja schon auch eher jemand, der vielleicht so auf kernigere Also er hadert mit dieser Rolle. Aber was ich so interessant fand, du selbst hast ja auch so eine klassische Ausbildung, auch Ballett getanzt. Kam dir das in gewisser Weise bekannt vor? Also kennst du das aus eigener Anschauung fürs Tanzen als Junge komisch angeguckt zu werden?
Also das ist ja so, genau. Das wird man ja, das ist richtig. Aber ich fand das eigentlich, also ich finde, das finde ich auch so einen kleinen Punkt, denn das ist wirklich so ein bisschen ein Geschenk der Dramaturgie, dass man solche Sachen reinnimmt in einer relativ, also gar nicht despektierlich gesagt, sondern in einer relativ simplen Komödie, ja, dass man dann eben den Wohnungslosen hat, dass man den Buben hat, der sich plötzlich wohin entwickelt hat, dass er Ballett macht und auch nicht bayerisch spricht, sondern er spricht Hochdeutsch, was ihm ja auch genauso vorgeworfen wird, wie dass er rettet Schnecken, Nacktschnecken sind auch Lebewesen. Also er, das ist schon sehr, also eigentlich ist mir der Typ wahnsinnig sympathisch, muss ich sagen, ja. Und ich fände es total toll, wenn der und der Rudi irgendwie eine engere Beziehung bekommen, sozusagen, ja. Weil ich den wirklich, ich mag diese Figur und ich finde das schön, dass man das da so integriert. Aber um den Franz zu verteidigen, ich glaube, er hat nicht ein Problem damit, dass der Ballett tanzt. Ich glaube, der hat immer Probleme damit, wenn sich was ändert, ja. Und das ist ja, glaube ich, was wir gerne verwechseln oder was auch gerne irgendwie missinterpretiert wird. Die Leute wollen einfach keine Veränderung, aber eigentlich, wenn man es ihnen erklärt, haben sie gar kein Problem damit.
Simon, wenn wir jetzt noch mal kurz auch so zum Thema Veränderungen kommen. Du selbst hast ein sehr, sehr bewegtes Leben. Über das werden wir auch gleich noch mal sprechen. Das hast du in diesem Buch Geht's noch ja auch wunderbar beschrieben. Du warst ganz früh eben in Wien als Tänzer und auch in Zürich. Standest im Jedermann in Salzburg auf der Bühne. Du bist extrem vielseitig im Kino. Aber wenn man sich auch diesen sehr, sehr, ja, nicht wirklich geradlinigen Weg anschaut, würdest du eigentlich sagen, du lässt dich so treiben oder hast du das dann doch in weiten Teilen so geplant, wie es kam? Wie würdest du das beschreiben?
Also ich habe sicher nichts am Anfang geplant, aber vieles hat sich dann ergeben. Und aber ein Treiben ist es auch nicht, sondern es ist was dazwischen drin. Es war aus der Not heraus, diese Idee, Schauspieler zu werden. Und das war halt offensichtlich dann guter Entschluss, ja. Aber Zufall, also ich habe auch nicht diese Hybris zu behaupten, das ist irgendwie eine Notwendigkeit für mich gewesen. Nee, überhaupt nicht. Ich könnte das auch jederzeit aufhören, ja, sondern das ist einfach mein Beruf sozusagen. Und das ist aber nicht aus Liebe geschehen, sondern aus einer Notwendigkeit heraus, dass es keine Option gab, keine andere. Und das ist, also insofern kann man nicht von Planen, aber auch nicht von Treiben sprechen. Und dann hat mich das natürlich schon irgendwo hingebracht. Und dann habe ich schon irgendwann begonnen, sehr inhaltlich für mich mein Leben weiter zu planen, ja.
Sie sind nach wie vor im Studio 1 im Bikini Berlin und mir gegenüber sitzt nach wie vor der wunderbare Schauspieler, Kabarettist und Autor Simon Schwarz. Ja, Simon, nach diesen Eberhofer-Krimis wollen wir natürlich jetzt noch unbedingt mehr über dich erfahren. Und du gibst uns ja ganz, ganz viele Einblicke in deinem tollen Buch aus dem letzten Herbst. Geht's noch? Betrachtungen eines Überforderten. Ganz am Anfang dieses Buches geht's schon los. Da sitzt du mal mit deiner Co-Autorin Ursel Nenzig an einem sonnigen Vormittag im Wiener Café Sperl. Und da passiert schon mal was für Österreicher Undenkbares. Der Kellner fragt dich nach deiner Bestellung. Du ziehst ein angewidertes Gesicht und sagst, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke nie Kaffee. Also da finde ich schon mal, stellt sich doch die Frage, wie überlebt man als Wiener Schauspieler und Kabarettist ohne Kaffee zu trinken?
Naja, ich rieche ihn sehr gerne.
Ah.
Ja, kann man schon mal andocken.
Ja.
Aber trinken, das schmeckt mir halt nicht. Aber das wird akzeptiert.
Also ist du hast Fehler? Dich nie, du bist auch nie so über Cappuccino oder
nein,
mit Kakao
nie.
Oder so da
nein,
so rangeführt
nein,
worden. Es hat nicht
auch.
Geklappt.
Nein, gar nicht. Nein, nicht. Nein, aber es wird akzeptiert tatsächlich, ja.
Und jetzt hast du eine tolle Co-Autorin gefunden in der Ursel Nenzig. Und natürlich kannst du dich als Schauspieler immer hinter deinen Rollen verstecken. Hier im Buch musst du ja in weiten Teilen dann doch auch die Hosen runterlassen. Gab es mal so Szenen, wo die Ursel Nenzig gesagt hat, also nee, das geht jetzt zu weit, das kann auf keinen Fall ins Buch. Also uns kannst du es sagen, wir sind ja ganz unter uns.
Ja, wir sind ja hier wirklich im kleinen Rahmen.
Ja.
Und deswegen erzähle ich jetzt auch wirklich alles.
Gern.
Ja. Nein, es ist, wir haben uns sehr genau überlegt, was wir als wichtige Punkte rausholen und haben uns wirklich am Anfang die Kapitel gleich vorgegeben, was wir wollen, wo wir hinwollen. Und das haben wir einfach in langen Gesprächen irgendwie herausgefunden, wo die Reise wirklich hingeht, weil die Reise war eigentlich zuerst noch mal hätte ein bisschen woanders hingehen sollen, aber das war dann also die Geschichte dazu ist ja die, dass ich gefragt wurde, ich habe mit dem Manuel Ruber einen Podcast gemeinsam und ich wurde gefragt, ob ich auch mal ein Buch schreiben werde und ich habe gesagt, nee, ich werde sicher kein Buch schreiben, weil Schauspielerbiografien gibt es wirklich genug und Romanschreiber bin ich nicht. Ich bin auch kein Romanleser, ich bin Sachbuchleser. Mhm. Das Einzige, was mir am Herzen liegt, da könnten wir mal drüber nachdenken, ist dieses Narrativ aufzubrechen, dass wir erst jetzt plötzlich merken, dass wir eine Klimakrise haben. Ja. Sondern dass es einfach schon ewig her ist und mich das total nervt und mich total ärgert und ich in Wien beim H&M vorbeigegangen bin und da war eine Werbung mit einer Influencerin und drüber stand Klimapionierin und die war irgendwas zwischen Mitte 20 und Anfang 30 und ich dachte, na gut, meine Mutter ist über 80 und hat in ihrer Jugend auch schon für den Klimaschutz gekämpft und das sogar erfolgreich und massiv. Und da kann es ja mit der Klima, und sie war nicht die Erste, ja. Und da kann es ja mit der Klimapionierin auf dem H&M-Plakat irgendwie, das kann dann nicht ganz stimmen. Und das hat mich dann schon so ein bisschen wütend gemacht. Und darüber habe ich dann gesprochen. Ja, das war ein Podcast.
Vielleicht, ja. Und wenn, genau, deiner Mutter widmest du ja sogar dieses Buch. Und richtig, deiner Mutter hast du auch im Grunde viel zu verdanken, natürlich. Aber ich finde total interessant, wie du ja auch beschreibst, deine Mutter, also hochpolitisch immer schon gewesen. Und auch, du beschreibst das ja, dass du in so einem wirklich durchaus aktivistischen Haushalt groß geworden ist. Deine Mutter war bei den Müttern gegen Atomkraft in Österreich dabei. Im Flur haben sich immer schon die Flugblätter gestapelt, aber so als Jugendlicher war dir das eher peinlich, oder?
Ja, peinlich, also es hat mich nicht so wahnsinnig interessiert, ja. Also sie hat Mütter gegen Atomkraft gegründet in Österreich und war dann die Frau, die mit Bruno Kreisky immer verhandelt hat.
Ja, ja.
Es gab ja in Österreich ein Volksbegehren, das haben sie dann durchgesetzt, ob es ein Atomkraftwerk gibt oder nicht, ja. Und sie war die da auch in diesem, das ist der größte Diskussionsclub gewesen, Club 2. Mhm. Sie war die dort saß mit den Politikern und diskutiert hat, war dann auch bei der Gründung der Grünen Partei in Österreich dabei. Ist dann ausgetreten, hat sich da zerworfen mit denen. Aber ja, also klar ist das, als Jugendlicher hat mich das nicht interessiert. Meinen älteren Bruder hat das sehr interessiert, ja. Der hat einen sehr geradlinigen Weg gemacht. Der ist jetzt auch Physiker und ist Professor in Bielefeld und das ist ganz was anderes gewesen. Von Anfang an war da klar. Hm. Und bei mir war es ganz anders. Ja? Also ich,
genau, und das beschreibst du auch sehr, sehr offen. Du schreibst sehr offen über deine ADHS-Diagnose. Das ist in unseren Zeiten nichts Besonderes, hätte ich fast gesagt. Also es gibt viele, viele Menschen, die sich jetzt damit rauswagen, auch Prominente. Ja. Aber das war, als wir beide jung waren, wirklich noch ein anderes Paar Schuhe. Es gab noch nicht mal den Namen für diese
neurodivergente
Einschränkung. Ja. Was würdest du denn aber vielleicht heute sagen? Das wird ja jetzt in unseren Zeiten auch immer so ein bisschen gelabelt als aber auch eine Chance, als eine besondere Fähigkeit, als mitunter auch so eine Art Superpower. Also Leute mit ADHS können sich sagenhaft gut fokussieren, die können, wenn sie sich für etwas interessieren, ja so richtig so einen Tunnelblick entwickeln und auch sehr, sehr gut sein in dem, was sie da tun. Gibt es Momente, wo du denkst, das verdanke ich auch der ADHS oder andersrum auch welche, wo du immer noch fluchst und dich wirklich ärgerst, dass du damit rumläufst?
Also ich finde, die Superkraft ist ein bisschen, ich glaube, das ist sehr von außen betrachtet. Mhm. Ich glaube nicht, dass es eine Superkraft ist. Mhm. Ich würde es als Behinderung bezeichnen. Und mag sein, dass das für Jugendliche heute, die sehr früh diagnostiziert werden können, anders ist, weil sie mit Medikamenten anders in eine...
Und auch eingestellt werden und ihnen einfach geholfen wird.
Genau, ne, geholfen wird. Ja. Bei uns also gab dieses ADHS und in der Forschung hat man das, glaube ich, sogar relativ früh ADHS und ADS genannt. Aber es ist bei uns nicht angekommen. Bei uns in der Schule wusste niemand, was das sein könnte. Ich war sozial schwer eingliederungsfähig und einfach ein unangenehmer Junge, also einer, der sich nicht integrieren kann und Schwierigkeiten macht, also ein Problemkind, ja, war ich. Und insofern würde ich das alles eher als Behinderung nehmen und nicht als Superkraft. Also das finde ich, ich finde es auch schwierig zu sagen, ja, die können sich toll fokussieren, ja, ist richtig. Du kannst ja aber nicht aussuchen, auf was du dich fokussierst, sondern das entscheidet mehr oder weniger dein Kopf, wo dein Weg plötzlich hingeht. Und das ist ja irgendwie keine freiwillige Entscheidung. Also insofern finde ich es schwierig. Das ist auch ein bisschen ein Modebegriff, hat man den Eindruck, ja. Aber es ist natürlich trotzdem, für die, die es haben, macht es noch schlimmer, ja. Und man kann sagen, also es ist ein nicht diagnostizierte ADHS oder neurodivergente Personen, haben eine kürzere Lebenserwartung, haben fast alle, also in meinem Alter, haben alle einen niedrigeren Schulabschluss oder keinen Schulabschluss. Also das kannst du jetzt nicht als Superkraft bezeichnen, weil das fehlt ja in unserer Gesellschaft, fehlt ja das total. Ja? Wir haben keine Gesellschaft, wo wir uns die Zeit nehmen können, uns auf irgendwas zu fokussieren, sondern es ist alles sehr schnelllebig und so. Also insofern, das finde ich wirklich, ich finde es fast, ich höre das dann auch immer wieder, ja, aber schau doch, was du erreicht hast und wie toll, das hat dir auch geholfen. Nein, das hat mir definitiv nicht geholfen, das kann ich sagen.
Klare Worte. Simon, jetzt schreibst du über all das in deinem Buch sehr, sehr klug, in Teilen auch sehr lustig. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an diese Szene, als da Klassensprecherwahlen waren und es gab genau eine Stimme für dich.
Ja, habe ich gezwungen, mein bester Freund.
Aber das alles, das erzählst du mit einem ganz großen Humor. Und wie gesagt, du kommst auch einfach zu starken Gedanken. Vielleicht wirklich auch dieser tolle Gedanke vom Ende. Du schreibst, wir sollten es nicht Klimaschutz nennen, sondern Menschenschutz. Die Erde, der Erde, es ist völlig wurscht, was wir treiben. Mit dem letzten Mikroplastik wird sie schon zurechtkommen, aber für uns Menschen wird es eben verdammt eng. Diese Form von Einsicht, ist das vielleicht aber auch der erste Schritt, um auch wieder ins Handeln zu kommen, diese Art von Ohnmacht?
Ja, also ich glaube, also es gibt ja eine Überforderung und ich glaube, die haben ganz viele. Und ein guter Umgang mit Überforderung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Warum bin ich überfordert? Und was überfordert mich da mit diesen Krisen? Und sich da tatsächlich mal zu informieren und wie das genau funktioniert. Und das mit meinen Inhalten nicht auf Social Media in 5 Minuten, sondern das sind ja viele Bücher, die man liest, viele Vorträge, die ich höre. Also das sind ja Jahrzehnte an Arbeit, die da reinfließen. Inzwischen kann ich mich tatsächlich mit Wissenschaftlern auf Augenhöhe und Wissenschaftlerinnen auf Augenhöhe unterhalten über das Thema Böden und so weiter. Und das ist halt mein Umgang gewesen damit, wie gehe ich damit um, was da passiert. Und das hilft mir persönlich einfach. Und das Schreiben hat mir nochmal geholfen, weil ich das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich ein bisschen nach außen treten und mir selbst auch nochmal einen Druck machen.
Simon Schwarz, es war ein großes Vergnügen, dich hier bei uns zu haben. Das Buch, geht's noch? Betrachtungen eines Überforderten, ist im Amalthea Verlag erschienen. Und wenn Sie Simon Schwarz als Rudi Birkenberger sehen möchten, das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Das Steckerlfisch-Fiasko jetzt im Kino. Danke für deinen Besuch.
Danke fürs Dasein.